Ja, herzlich willkommen zum neuen Sustainable Podcast. Heute mit Professor Christian Klein von der Uni aus Kassel. Er ist Professor für nachhaltige Finanzwirtschaft und oder Sustainable Finance dann auf Englisch. Und ja, wir begrüßen Christian in Kassel. Hallo Christian.
Hallo ihr beiden, freut mich da sein zu dürfen.
Christian, du hast ja natürlich schon einiges gemacht. Bei dir steckt schon einiges sozusagen im Titel drin. Und wir hatten ja im Vorgespräch uns ja auch schon ein bisschen darüber unterhalten, was du so alles machst und anstellst. Vielleicht erstmal die Frage, wie bist du da hingekommen, wo du jetzt bist? Also wie hat dich da irgendwas geleitet? Hast du so einen nachhaltigen Bezug vielleicht auch in der Vergangenheit schon gehabt und hast gesagt, ich möchte unbedingt mal in diesen Bereich gehen? Oder wie hat sich das denn entwickelt bei dir?
Also ich bin Professor für Finance, also BWL. Wenn du mich im Hörsaal erleben willst, dann musst du in Kassel Wirtschaftswissenschaften studieren. Wie ich dann zu dieser Schnittstelle zu Nachhaltigkeit gekommen bin, ja, das war schon ein bisschen anders. Also du gehst dann so deinen Weg und studierst selber und dann promovierst du und dann habilitierst du. Und irgendwann habe ich mich halt gefragt, was das eigentlich für einen Sinn macht. Und ich habe das Glück, dass ich jede Menge Kinder habe. Und da stellt man sich also die Frage, wo geht die Reise hin und wie können wir diese Welt enkeltauglich übergeben? Und so bin ich zum Thema Nachhaltigkeit gekommen und ich wollte das dann gerne irgendwie mit meinem Beruf verbinden. Und ich kann ja nur Finance. Also bin ich auf diesen Bereich Sustainable Finance gekommen. Und das war damals schon was Besonderes. Also es war so ja, deutlich über 10 Jahre her. Und da gab es diesen Bereich zwar schon, aber auch es war eine absolute Nische. Also dafür hat sich wirklich keine Sau interessiert.
Du hast schon so ein Stichwort gebracht mit Sinn, also der Sinn, also es hat dann praktisch, also und du hast auch schon so ein bisschen diesen Begriff, also fast Enkelfähigkeit reingebracht, eben auch so, dass das Kinder natürlich dann jetzt auch sozusagen auf so eine sehr zukunftsfähige Welt irgendwie dann brauchen. Ist es so, dass du selbst irgendwie, also früher jetzt praktisch auch gemerkt hast, also dass Nachhaltigkeit dich irgendwie beeinflusst oder wie war es sozusagen früher irgendwie, so vielleicht mal zurückgedreht im Studium bei dir, war Nachhaltigkeit da schon relevant, war das ein Thema im Studium?
Also ich habe in Augsburg telefoniert, ich habe in Augsburg studiert und da ging das tatsächlich los. Also wir hatten, und das war glaube ich auch in Deutschland ziemlich einzigartig, auch ein Studiengang. Das war so ein Schwerpunkt, den man wählen konnte. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, der hieß Gras oder so, wo es um dieses Thema Nachhaltigkeit ging. Und ich weiß auch, diese Geschichte mit CO2-Zertifikaten, wie man das lösen könnte, das habe ich damals schon im Studium gehört. Ich meine, ich bin ein alter Sack. Das ist jetzt schon über 30 Jahre her. Da waren diese Konzepte schon da. Die waren damals ganz, ganz neu. Und ja, ich bin ein sehr optimistischer Mensch. Aber sowas schockt mich schon, dass wir heute immer noch so rumtun, als wäre das gerade erst erfunden worden. Wir haben es immer noch nicht geschafft, das ansatzweise umzusetzen, dass es funktioniert. Aber doch, um deine Frage zu beantworten, das gab es im Studium schon und ich habe mich tatsächlich auch von Anfang dafür interessiert, weil ich das war eher so ein Zufall, wie ich zu BWL gekommen bin, ich wollte eigentlich Rockstar werden und ich habe nur angefangen BWL zu studieren, damit meine Eltern zufrieden sind, damit ich was Vernünftiges mache und dann hat sich die Band aufgelöst und plötzlich habe ich BWL studiert und dann habe ich schon immer irgendwie geguckt, was kann man da machen, was nicht nur jetzt mit reicher werden zu tun hat, sondern was irgendwie auch mit Sinnhaftigkeit belegt ist.
Okay, also ich habe es noch nie erzählt, aber es passt gerade ganz gut. Also ich war öfter sozusagen Manager und auch mal Tourmanager praktisch von einem Interpreten, der auch nicht wirklich groß bekannt geworden ist und von diversen KünstlerInnen in der Vergangenheit, aber immer im Studium. Und es ist aber nie jemand da groß rausgekommen. Aber ich habe dann auch gemerkt, das wird nicht meine Karriere sein. Ich studiere mal lieber zu Ende.
Und ja, das war witzig. Was Vernünftiges. Also aus meiner Erfahrung kann ich sagen, Tourmanager, das sind immer die gescheiterten Musiker. Das sind die irgendwie ein Instrument dann ein bisschen konnten und eigentlich Rockstar werden wollten und dann hat es nicht so gereicht. Aber entschuldige, ich wollte jetzt hier nicht zu persönlich.
Nein, also es passt alles. Ich habe das ja selbst jetzt reingebracht, aber das war sozusagen mal ein Thema für mich, aber ich habe es immer nur nebenbei gemacht, habe auch nie wirklich Geld damit verdient, überhaupt nicht.
Also damals, ich habe in einer Band gespielt und damals in Augsburg gab es 2 Bands, von denen es geheißen hat, die könnten es schaffen und wir waren auch so richtig so mit im Studio und ich war in dem Tonstudio, wo Dr. Alban seinen Hit aufgenommen hat, für uns hat es nicht gereicht. Oder ich war auch mal in dem Tonstudio vom Peter Maffay, der am Starnberger See und so. Das war damals ganz, ganz, ganz toll. Aber es ist alles lange her. Ja.
Wir waren mal Vorband bei Unheilig, aber wir waren die Erste. Es kamen noch zwei weitere und dann waren wir praktisch, aber egal,
Oh,
das ist
Unheilig,
schon.
okay. Wir waren Vorband bei Spider-Murphy-Gang und wie hieß der? Dieses Ding. Wie heißt der
Ja,
Typ?
okay.
Bei
Oh
dem waren wir
Gott.
auch mal Vorband.
Es ist zu lange her, aber wir driften ab, glaube ich, jetzt von der Nachhaltigkeit. Und Bernd hat auch eine Frage gehabt. Wir
Ich
gehen mal
höre
weiter.
gerne zu, ich höre gerne zu. Erzählt mir mehr.
Nee, aber du kannst gerne mal, also weg von dem Rockstar sein oder nicht, dass es schlecht ist eben auch so, aber du
Möchte
hast eine
gern
Frage gehabt,
Rockstar.
Merle, ne? Du
Bitte?
hattest eine Frage, oder? Du hast sie eben gerade, sah so aus, als ob du. Nee,
Ich
okay.
habe kurzzeitig überlegt, der Weg vom Rockstar zum Professor ist ja tatsächlich doch sehr besonders. Also ich habe das noch nie gehört. So ein Weg ist schon spannend, aber bringt dir das irgendwie in deinem jetzigen Beruf was, dass du vorher die Erfahrung als Rockstar so
Das
gesammelt hast? Meine
ist
ganz andere Frage, aber es interessiert mich mal.
tatsächlich eine sehr gute Frage. Also, was ich gelernt habe, damals ist halt auf Bühnen zu stehen. Und ich sage immer so als Witz, also ich bin jetzt sowas Ähnliches wie ein Rockstar. Also ich rede vor Leuten und das macht mir auch Spaß. Und ja, das habe ich da tatsächlich gelernt. Also wie agierst du mit größeren Mengen? Ich fühle mich zum Beispiel auch viel wohler, wenn ich vor 600 Leuten rede, als wenn ich vor 7 Leuten rede. Und das kommt schon auch aus der
Wahnsinn.
damaligen Zeit.
Ja, cool.
Resilienz ist noch ein Thema, ne? Resilienz, also sowas, dass du praktisch, also
Stimmt.
du kannst wahrscheinlich damit umgehen, eben auch so, dass da irgendwo zu sein, eben auch so nicht aufgeregt, also vielleicht aufgeregt zu sein, aber das dann sozusagen auch wieder zu schaffen, dass du ja wirklich einfach resilient bist, eben auch so und dich das vielleicht nicht sofort stört, wenn jemand ruft, Buh oder so. Aber ich würde das nicht
Genau.
denken, jetzt, dass es in der Vorlesung vorkommt. Aber vielleicht auf die Uni Kassel jetzt nochmal bezogen. Du hattest, das habe ich sozusagen auch schon mal von dir praktisch auch gehört, gelesen. Du hast ja praktisch dann auch sozusagen diese Einführungsvorlesung dann, ne, an der
Ja.
Uni in Kassel, die alle besuchen müssen. Das heißt, du hast ja schon einen gewissen Einfluss. Also ich kenne das von früher vom eigenen Studium. Ich sage nur Einführung in die VWL und so weiter, diese Klassiker oder BWL und alle müssen das besuchen. Da hast du doch auf jeden Fall einen großen Impact wahrscheinlich. Wie nehmen das die neuen Studierenden auf? Also wie gehen die mit Nachhaltigkeit um, mit dem Begriff und was halten die davon überhaupt?
Also ich habe die Veranstaltung Finanzwirtschaft, da müssen alle rein. Also alle, die Wirtschaftswissenschaften studieren im zweiten Semester, müssen da rein. Und ich kann dir sagen, das ist tatsächlich so eine Vorlesung, die findet der Student, die Studentin nicht so sexy. Also irgendwie so Finanzwirtschaft mit Geld und so, das finden die nicht so wahnsinnig dufte, aber sie müssen halt da rein. Und ich habe also so vor mir 400 mehr oder weniger gelangweilte Studentinnen, die mir zwar irgendwie zuhören, aber vor allem sich mit dem Handy in der Hand beschäftigen. Und ich mache es jedes Semester so, dass ich dann, also ich rede über Investitionen, Finanzierung, die Klassiker, und jedes Mal kommt dann eine Stunde, wo ich dann sage, so, heute reden wir über was anderes, heute reden wir über Nachhaltigkeit. Und dann passiert echt was Faszinierendes, dann legen die nämlich ihre Handys weg. Bei Nachhaltigkeit finden die cool. Und dann sage ich eben so, jetzt versuchen wir mal das zusammenzudenken. Also wir reden hier über Investitionen. Wie kannst du Geld investieren, eine Rendite erzielen und dabei keinen Schaden anrichten? Oder vielleicht sogar einen Schritt weiter. Wie kannst du Geld investieren, eine Rendite erzielen und da sogar einen Beitrag leisten, dass unsere Welt enkeltauglicher wird? Und da habe ich sie. Also das ist etwas, was die super finden. Und wir haben ja auch im Vorgespräch darüber geredet. Es ist ja spannend, dass viele, wenn sie über Nachhaltigkeit nachdenken und reden, denken an alles Mögliche, als letztes an Kapitalmärkte. Aber ich sage immer, also egal, was du vorhast, die Rettung der Welt kostet etwas. Und es muss am Schluss jemand bezahlen. Und es wird nicht gehen ohne Kapitalmärkte, es wird nicht gehen ohne Investoren, die bereit sind, in Dinge zu investieren, die dazu beitragen, unseren Planeten ein bisschen lebenstauglicher zu machen.
Das klingt natürlich schon so nach einem Rezept. Was empfiehlst du denn dann? Also wenn du sagst, also Geldanlagen, die sozusagen ja nicht nur nicht schlecht sind, sondern sozusagen noch was Positives praktisch dann schaffen, kannst du so Empfehlungen auch geben als Professor? Ich weiß gar nicht, ist das erlaubt? Also wenn Studierende da sitzen, fragen die sich dann auch nach der Vorlesung oder auch in der Vorlesung, können sie irgendwie Crowd-Investings empfehlen oder so? Kommen solche Fragen?
Solche Fragen kommen man dauernd und die beantworte ich nicht. Einfach weil ich es auch nicht weiß. Also je mehr du weißt, desto mehr weißt du, dass du nichts weißt. Wenn es einen Tipp gäbe, weißt du, wie du Geld anlegen könntest, die Welt retten könntest und dabei irre reich werden könntest, dann hätten wir die Welt längst gerettet. Dann würden es wir alle machen und es wäre gerettet. Es funktioniert nicht, ja. Und beim Geld investieren allgemein, jetzt völlig Unabhängigkeit von Nachhaltigkeit, ist es eben so, je mehr Risiko du eingehst, desto mehr Rendite kannst du erzielen und je mehr Rendite du erzielst, desto mehr Risiko bist du eingegangen und jeder, der was anderes sagt, lügt oder hat keine Ahnung. Es ist total einfach. So, und jetzt, ja, bezogen auf das, was du gesagt hast, die kommen, die wollen Tipps haben. Und wenn du mich jetzt fragst, wie geht denn das mit Nachhaltigkeit und Geldanlage, ja, da hat sich in den letzten 3 Jahren wahnsinnig viel getan. Es ist überhaupt kein Problem mehr. Also alles, was du machen kannst, egal ob es an deine Altersvorsorge geht, um dein Girokonto oder wenn du dir ein ETF kaufst, gibt es inzwischen auch in der nachhaltigen Variante. Du musst nur danach fragen.
Das ist ein guter Ausblick und ich das ist ja schon mal sehr, sehr positiv. Die Frage ist, ob alle was davon wissen, ne? Ob alle das auch schon so nutzen und so weiter und ob auch sozusagen die diversen Banken auch so dahin beraten oder.
Da würde ich sehr gerne gleich dazwischen grätschen, weil genau das ist unser Thema. Also womit wir uns seit über 10 Jahren auseinandersetzen, das ist der sogenannte Retail-Investor. Also das ist die Merle, das bist du, Jens, das bin ich, sind wir Kleinanleger. Ja. Und da wir wissen eben aus Umfragen und was wir da so alles machen, dass alle Deutschen dieses Thema Nachhaltigkeit total super finden. Keiner weiß, was es ist. Jeder hat eine komplett andere Vorstellung davon, was es ist, aber es finden alle super und alle denken, man sollte in Wollsocken zum Biomarkt radeln und nur nachhaltiges, veganes Fleisch kaufen. Aber an ihre Geldanlage denkt niemand, ja. Und wenn du dann die Leute fragst, ja, warum machst du denn das nicht, dann kommt irgendwie, ja, weil es mir keiner bisher gesagt hat. Ich wusste das nicht und mein Bankberater hat mir nichts angeboten. Und es ist unglaublich, was gerade passiert. Also die Politik macht da sehr, sehr viel, speziell die EU-Kommission. Es ist zum Beispiel seit 1,5 Jahren Verpflichtung, wenn du jetzt zu deiner Bank gehst und sagst, du musst Geld anlegen, müssen die dich fragen, wie du zum Thema Nachhaltigkeit stehst und ob man bei der Geldanlage auch auf Nachhaltigkeit Wert legen soll. Also das Phänomen, das wir gerade beobachten, ist, eigentlich müssten wir hier einen Riesendurchbruch haben. Wir müssten sehen, dass Merle und Jens schon längst ihr ganzes Geld umgeschichtet haben in nachhaltige Anlagen. Haben sie aber nicht.
Also das kann ich im Nachgespräch vielleicht nochmal erzählen, aber ich kann dir nur was sagen aus der Praxis, weil wir tatsächlich ein neues Konto eröffnen mussten. Meine Frau und ich haben kürzlich ein Gemeinschaftskonto eröffnet bei einer riesigen Bank, deren Namen ich nicht nennen möchte. Und da wurden wir aber nicht zum Thema Nachhaltigkeit beraten. Das ist ganz spannend, weil das ist wirklich jetzt erst 2 Wochen her. Und da kann ich sagen, da war das Thema Nachhaltigkeit kein Thema. Es geht dann wirklich immer nur um diesen Anlagehorizont, wie lange wollt ihr das Geld anlegen, wenn ihr was anlegen wollt. Wenn es jetzt ein Girokonto ist, ist natürlich egal, aber was kommt da rein vielleicht noch. Aber dann ging es auch um eine Anlage und dann wurde nicht das Thema Nachhaltigkeit besprochen.
Genau,
wurde
da kannst besprochen. Du am Anschluss, also Girokonto ist was anderes, aber wenn ihr über Geldanlage gesprochen habt, also gesagt, ihr wollt 10.000 Euro anlegen und wenn die euch nicht gefragt haben, dann kannst du im Nachhinein die BaFin anrufen und die anzeigen. Die müssen das machen. Die Frage ist, warum machen sie es nicht? Ja, also jetzt will ich nicht auf die Berater schimpfen, ganz im Gegenteil, ich breche eine Lanze für die. Das Problem ist, dass das Thema so wahnsinnig komplex ist. Es ist so komplex und jetzt kommt, ich weiß ja nicht, wie viel Geld du anlegen wolltest, Jens, aber ich vermute, es war jetzt nicht wahnsinnig viel, ja, also das ist eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, für so eine Bank relativ uninteressant und die müssen halt gucken, dass sie das in einem bestimmten Zeitkontingent hinkriegen, den Jens zu verarzten, sodass der zufrieden rausgeht und die wissen, wenn sie jetzt anfangen, mit dir über Nachhaltigkeit zu reden, dann dauert es 1,5 Stunden. Aus verschiedenen Gründen. Erstmal, weil wir so 4 verschiedene Vorstellungen davon haben, was Nachhaltigkeit überhaupt ist. Wir können ja mal ein Experiment machen. Ich frage mal Merle, was ist denn für dich ein nachhaltiges Unternehmen?
Ja, meine Definition von nachhaltigem Unternehmen ist, glaube ich, eben ein bisschen anders als bei den anderen. Ich finde selber tatsächlich, dass das eine Verpflichtung ist von einem Unternehmen, das alltägliche Handeln kontinuierlich zu überdenken und einfach anzupassen immer wieder. Aber für mich ist es kein Ende.
Sag doch mal einen Namen. Du sollst jetzt eine Aktie kaufen. Hau mal einen Namen raus.
Ui, eine Aktie? Oh. Also ich denke gerade als erstes an die GS Bank, die ist aber nicht das Aktien. Ist keine AG. Keine AG. Aber ich denke gerade bei nachhaltigen Unternehmen an die GS Bank, weil die für mich einfach einfach aktiv da drin schon sind, ja, und so transparent agieren.
Also ich stimme zu, GLS Bank, das sind ja Verrückte, also im positiven Sinne, ja, dass wir arbeiten viel mit denen zusammen, ist sehr cool, aber es ist keine, ja, AG. Das ist
nee, es ist keine AG. Ich muss ehrlich sagen, ich muss mal kurz überlegen, welche AG.
Ja, aber das Problem, es hat funktioniert, das Experiment, alle finden Nachhaltigkeit gut, keiner weiß, was es ist, ja, und jetzt für Geld an der, drehen wir es mal um. Was werden für dich, welches Unternehmen ging denn gar nicht?
Also alles, was best in class im Aktienbereich unterwegs ist, das finde ich zum Beispiel für mein Verständnis jetzt nicht
aber
unbedingt.
Hau doch mal ein Unternehmen raus. Sag mal eins.
Jens, wir kriegen eine Anzeige.
Ich hoffe nicht, dass wir abgemahnt werden, aber du kannst ja das irgendwie kryptisch buchstabieren oder so vielleicht. Bitte.
Es gibt ja einige.
Was mit Tesla? Ist Tesla nachhaltig?
Müsste ich mir durchleuchten tatsächlich. Ich bin da relativ kritisch, glaube ich,
auch. Ist ThyssenKrupp ein nachhaltiges Unternehmen?
Kann man es aus dem Stegreif so sagen?
Ja, würdest eben. Du aber jetzt darum direkt, würdest also, was du jetzt wir ja direkt gerade einen, machen, wir reden über die armen Berater, okay? Und nehmen wir ThyssenKrupp ist eigentlich in jedem Nachhaltigkeitsfonds drin. Ja. Und die meisten reagieren beim Namen ThyssenKrupp, bauen die nicht U-Boote und so, ja, ganz furchtbar und Stahl, hä? Aber genau darum geht es ja, dass Stahl, also wenn wir jetzt sagen, wir Pariser Klimaschutzabkommen, wir wollen klimaneutral werden, das Problem ist ja nicht, also wenn wir ganz ehrlich sind, dein und mein Auto fahren und dass wir uns ein E-Auto irgendwann mal kaufen, darum geht es ja gar nicht, das Problem ist Stahl, Beton und Zement klimaneutral zu kriegen, weil wir werden auch in 30 Jahren noch Stahl brauchen und das sind halt die Industrien, die unglaublich viel CO2 ausstoßen, also wahnsinnig viel. Und deswegen ist die Überlegung, eigentlich müssen wir das Geld so investieren, dass die Unternehmen es schaffen, sich so zu transformieren, dass sie klimaneutral werden und da ist ThyssenKrupp weltweit ganz vorne dran. Und wenn ich das so erkläre, klingt das logisch, hoffe ich, dass man es nachvollziehen kann. Aber das ist eben genau das, der Kunde guckt dann in diesen nachhaltigen Fonds rein und sieht, hä, da ist ThyssenKrupp drin. Und Tesla ist einfach ein super Beispiel, weil da alle so auseinandergehen, also E-Autos toll. Und dann ein CEO, der die ganze Zeit per Twitter versucht, die Kapitalmärkte zu manipulieren. Das ist in Deutschland eine Straftat, der würde dann in den Knast gehen, aber es ist halt der CEO von Tesla. Also es ist ein total komplexes Thema. Aber meine Meinung ist, ja, führt keinen Weg daran vorbei, dass wir anfangen, es den Menschen zu erklären. Und das versuche ich auch und mache das wahnsinnig gern.
Ich werfe mal nächstes Buzzword rein, Transformation. Also weil das ja schon jetzt so von dir angedeutet wurde. Also du siehst ja Chancen, das ist ja das Positive. Du siehst ja Chancen auch bei den Unternehmen, dass sie sich verändern müssen auch. Siehst du da wirklich bei sämtlichen Unternehmen gute Chancen oder erwartest du da noch mehr von einigen, dass sie sagen oder dass du sagst, also die müssen jetzt noch mehr machen, also sie müssen sich noch mehr bekennen, weil, sagen wir so, das Ende von gewissen Ressourcen ist ja absehbar. Ja. Also Erdöl und Erdgas und so, da irgendwann wird es das nicht mehr geben, also muss ja irgendwie umgebaut werden, aber einige beginnen ja vielleicht noch nicht so.
Okay, ja, ist leider, also das Ende, also ich habe das an der Uni auch so damals gelernt, irgendwann gibt es kein Öl und kein Gas mehr. Ich weiß nicht, wie du das jetzt gemeint hast, aber es ist ja umgekehrt, wir haben ja viel zu viel. Also wir werden das ja nicht verbrauchen, das ist ja die Carbon Bubble, die wir haben. Und das Problem, dass das meiste Zeug in der Erde bleiben muss und wenn dann Donald Trump sich hinstellt und schreit, Drill, Baby, Drill, dann kann man einfach sagen, was für ein Vollidiot, Entschuldigung. Weil das ist die Ansage, dass er alles tun wird, damit man das Klimaschutzabkommen nicht erreicht. Jetzt bin ich kurz vom Thema abgekommen. Der springende Punkt ist der, als ich vor über zehn Jahren mit dem Thema angefangen habe, dann war das so ein Nischenthema, so ein Nice-to-have-Thema. Also wenn jetzt verdienen wir Geld und jetzt achten wir noch ein bisschen auf Nachhaltigkeit und das ist ja irgendwie ganz nett und dann können wir damit auch angeben und sagen, das tun wir für unser Unternehmen, wir sind so nachhaltig, bla bla. Das ist es nicht mehr. Inzwischen hat es hier nichts mehr mit Wollsocken zu tun, sondern es geht um Risikomanagement. Und woran liegt es? Das liegt daran, dass unter anderem die Europäische Kommission seit ungefähr 6 Jahren keinen Zweifel daran lässt, dass die das ernst meint mit dem Pariser Klimaschutzabkommen. Und jetzt, um zu deiner Frage zu kommen, da geht es nicht darum, sind die Unternehmen bereit, auch wirklich zu transformieren? Also will ich zum Beispiel jetzt als ThyssenKrupp so weitermachen wie bisher oder bin ich ernsthaft bereit, mir zu überlegen und unglaublich viel Geld, also da reden wir ja aber unglaublich viel Geld zu investieren, um meine Produktion so umzubauen, dass das CO2-neutral wird. ThyssenKrupp hat doch gar keine andere Wahl. Also wenn wir davon ausgehen, dass wir 2045 weltweit CO2-neutral sind, dann wird es die Ölindustrie nicht mehr geben und es wird ThyssenKrupp nicht mehr geben, wenn die das bis dahin nicht geschafft haben. Das ist die Realität. Und deswegen geht es nicht um die Frage, wollen die Unternehmen das, sondern als Investor musst du dir gut überlegen, wem stelle ich noch Geld zur Verfügung, welche haben die Zeichen der Zeit erkannt und welche laufen Gefahr, dass das Geschäftsmodell gegen die Wand fährt.
Darauf wollte ich hinaus. Also ich glaube, das war eben der Punkt, eben auch so, dass es einfach gar nicht mehr ohne geht. Und auch was du sagst, ist natürlich sehr, sehr spannend. Also es gibt natürlich praktisch auch genug Erdöl und so weiter. Die Frage geht auch in die Richtung, also wenn gewisse Länder sozusagen diese Ressourcen verfügen oder darüber verfügen und das sozusagen reglementieren können, dann ist natürlich immer die Gefahr, also gab es ja nun auch in der Vergangenheit, in der jüngsten Vergangenheit, dass sie sozusagen einschränken können oder dann sozusagen ganz irgendeinen Hahn abdrehen und du dann nichts mehr bekommst, immer auch so. Und diese Abhängigkeit ist ja nun auch mal da und ich glaube, die Erdöl- und Erdgasreserven, die es in Deutschland gibt, sind relativ gering, also die sozusagen irgendwo in der Nordsee oder so schlummern. Dadurch ist es ja wichtig, dann irgendwie vielleicht sich unabhängig zu machen. Der Weg scheint ja richtig zu sein. Also es gibt Unternehmen, die machen da was. Es gibt Unternehmen, die wird es wahrscheinlich auch nicht mehr geben. Die gab es auch in der Vergangenheit, die Unternehmen, die es dann einfach nicht mehr gab, irgendwie die auch die Zeichen der Zeit nicht erkannt haben. Meinst du denn, also ich möchte jetzt mal auf die Seite hinaus, also Geld rettet die Welt, dass sozusagen, also dass die InvestorInnen, das höre ich mal jetzt bei dir raus, dass dieses sehr stark beeinflussen können, ne? Sehr stark beeinflussen können, wie das weitergeht mit gewissen Unternehmen und so weiter. Das heißt, du sprichst von institutionellen AnlegerInnen wahrscheinlich.
Vor allem, ja.
Genau. Können Private auch was dazu beitragen? Können wir was dazu beitragen?
Definitiv ja. Also das Spannende ist, spannend, dass du das sagst, wenn du es anguckst, Sustainable Finance, also wie lege ich mein Geld so an, dass wir keinen Schaden anrichten oder vielleicht sogar was Gutes bewirken, war in Deutschland tatsächlich ein institutionelles Thema. Also da haben wir kleinen InvestorInnen kaum eine Rolle gespielt. Das hat sich in den letzten Jahren geändert. Also wir alle können und wir müssen einen Beitrag liefern und hier bei der Geldanlage geht es ja relativ einfach. Also wenn ich mir überlege, wo bei welcher Bank eröffne ich mein Girokonto und wo mache ich meine Altersvorsorge, das ist wirklich relativ einfach, da kann ich sehr, sehr viel bewirken. Ich bin so hinter dem Thema her, also mein Schwerpunkt ist tatsächlich der Privatkunde, da machen wir ganz, ganz viel. Warum? Weil ich sehe da zwei Sachen. Erstmal kann man einen Beitrag leisten. Aber das viel Wichtigere ist, das, was wir gerade tun, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Und ich weiß nicht, also meine Erfahrung ist irgendwie, oder wenn ich so in die Geschichte gucke, irgendwie Menschen sind immer bereit, was zu lernen, wenn es entweder darum geht, sich gegenseitig umzubringen oder wenn es um Geld geht. Und sobald es an den eigenen Geldbeutel geht, dann werden die meisten ganz aufmerksam und dann verstehen sie die Zusammenhänge. Deswegen glaube ich, dass wir hier einen Riesenhebel haben. Einfach indem du der Tante Erna, dem Onkel Albert erklärst, pass mal auf, es ist vielleicht gar keine so gute Idee, dein ganzes Geld in ein Ölunternehmen zu stecken, weil wenn Pariser Klimaschützer kommen, dieses Ölunternehmen wird es vielleicht in 20 Jahren gar nicht mehr geben. Und dann hast du Diskussionen, kannst du mit diesen Menschen über die Transformation reden und sie darauf vorbereiten, was da alles auf uns zukommt.
Und da ist ja auch wieder das Stichwort Enkelfähigkeit, Enkelindfähigkeit. Also die Frage ist dann auch, ob Onkel Erna, Oma Erna Onkel Dieter oder so, ob die dann überhaupt noch dann da sind. Das ist ja auch mal dann die Frage. Und das ist natürlich das, was ich dann auch mal ein Stück weit erwarte, ne? Dass sie dann sozusagen darüber hinausgehen und denken, wie sieht die Zukunft aus? Wie wird die Welt tatsächlich hinterlassen, wenn ich nicht mehr da bin? Und was verändert sich dann da? Aber da ist würde ich dann auch die Frage, also das hast du super beantwortet auf jeden Fall, also wir können dazu beitragen, dass also auch die kleinen PrivatanlegerInnen, die Firmen auch und was erzählst du in deinen Vorträgen zum Beispiel, wenn du einen Vortrag hast, du bist wahrscheinlich auch bei Unternehmen und so weiter, wie bereitest du die schon darauf vor, dass sich vieles verändert, vielleicht mal in die Richtung? Also du bist ja wahrscheinlich ehrlich, oder? Wenn du da
ich bin schon eingeladen bist. Das ist ja so toll, ich bin ja Wissenschaftler, ich darf ja sagen, was ich will. Okay. Und ich bin ja auch viel bei Podiumsdiskussionen mit Politikern und so, die dürfen das nicht. Und Unternehmen haben auch immer eine Agenda, also was völlig in Ordnung ist, ja. Ich stehe für mich selber und für die Erkenntnisse, die ich habe, und ich darf sagen, was ich will. Und was ich jetzt gerade am meisten mache, und was, glaube ich, was mich auch ärgert, wenn ich mal als Mensch was sagen darf, was mich tierisch sauer macht, ist, ich bin der Meinung, wir müssen endlich anfangen, uns ein bisschen ehrlich zu machen und eine Wahrheit aussprechen, ganz laut, die meiner Meinung nach Realität ist, und das ist, die Rettung der Welt wird etwas kosten. Wenn die Rettung der Welt nichts kosten würde, wenn es sogar so wäre, dass wir dabei noch was verdienen könnten, hätten wir die Welt längst gerettet. Dann hätte Donald Trump für uns die Welt gerettet. Das ist ganz einfach. Also wenn du dir das anguckst, allen ist klar, es gibt so, wir haben Probleme wie das, die Erderwärmung, Klimawandel und Biodiversität und so weiter. Und es wird so ein bisschen transportiert. Das kann man machen. Man muss halt ein paar Dinge ändern und dadurch entstehen neue Chancen sogar für Startups. Das stimmt. Aber es wird etwas kosten. Es wird mit Wohlstandsverzicht von uns verbunden sein. Und das ist das, was ich sage, was ich auch den Unternehmen sage. Wenn die da stehen und sagen, da kommt die ganze Regulierung, das ist so aufwendig und das kostet, dann sage ich, ja, klar. Es wird was kosten, weil wir müssen wissen, wie das bei euch genau aussieht, wo, wenn die Rettung der Welt nichts kosten würde, wenn es sogar so wäre, dass wir dabei noch was verdienen könnten, hätten wir die Welt längst gerettet. Dann hätte Donald Trump für uns die Welt gerettet. Ist ganz einfach. Also wenn du dir das anguckst, allen ist klar, es gibt so, wir haben Probleme wie das, die Erderwärmung, Klimawandel und Biodiversität und so weiter. Und es wird so ein bisschen transportiert. Das kann man machen. Man muss halt ein paar Dinge ändern und dadurch entstehen neue Chancen sogar für Startups. Das stimmt. Aber es wird etwas kosten. Es wird mit Wohlstandsverzicht von uns verbunden sein. Und das ist das, was ich sage, was ich auch den Unternehmen sage. Wenn die da stehen und sagen, da kommt die ganze Regulierung, das ist so aufwendig und das kostet, dann sage ich, ja, klar. Es wird was kosten, weil wir müssen wissen, wie das bei euch genau aussieht, wo CO2 ausgestoßen sind, wie da genau die Wertschöpfungen sind. Das sind völlig neue Regulierungsformen, das sind völlig neue Berichtsformen, das ist aufwendig, ihr müsst neue Leute einstellen. Aber so ist es. Also die Welt, die Rettung der Welt wird etwas kosten. Und ich hatte zum Beispiel da einen Vortrag vor lauter Mittelständlern. Im Mittelstand ist das gerade, boah, also da muss man echt, also aufpassen, wenn man das Wort ESG oder so vor Mittelständlern sagt, kann schnell mal was geworfen werden, weil die gerade merken, das ist ja ganz nett mit dieser Nachhaltigkeit, aber es ist ja anstrengend auch. Und was du gerade gesagt hast, Jens, ich war da total ehrlich und das hat funktioniert. Also ich glaube, aber ich bin auch ein unerträglicher Optimist, aber ich glaube, man muss es den Menschen nur erklären, die sind dann schon bereit. Also was uns gerade fehlt, ist, dass sich jemand mal hinstellt, die Situation erklärt und auch eine Perspektive anbietet. Nach dem Motto, das sind jetzt so und so viele harte Jahre, das und das wird passieren, es wird etwas kosten. Unsere Aufgabe als Politik ist es, sozialverträglich zu machen. Das heißt, der Christian Klein muss ein bisschen mehr bezahlen und die Merle Stöcken ein bisschen weniger. Aber wir alle müssen uns klar machen, da kommt keiner raus.
Also es ist schon so mantramäßig. Also das heißt, immer wieder den Menschen das erklären, immer wieder. Also es ist ja, es erinnert da so ein bisschen an ein Gespräch von jüngeren Menschen mit ihren Großeltern oder so. Also Dinge zu erklären, was machst du eigentlich beruflich? Und wenn Kinder oder Jugendliche oder dann würde ich das dann auch erklären oder was machst du in der Schule oder so, reicht das schon, dass dann vielleicht ältere Menschen das gar nicht mehr so verstehen. Es ist eben nicht so. Also es war nie relevant gewesen für sie, wobei ich eben auch glaube, und das ist eben auch mal diese Geschichte, wenn du in die Vergangenheit schaust, dann haben sich ja Menschen zumindest in ihrem Alltag oft nachhaltig verhalten. Also sie waren sehr nachhaltig, weil sie nachhaltig sein mussten, weil sie Dinge sozusagen aufkonserviert haben, sowas eben Lebensmittel. Sie haben nicht irgendwie alle Produkte einkaufen können, haben vieles selbst hergestellt. Und irgendwann hat sich dann verändert, ne? Dass es dann irgendwann in diese Richtung ging. Es gab praktisch eine Lebensmittelindustrie, die immer größer wurde, immer mehr Angebote, gefühlt alle Dinge aus Kunststoff hergestellt wurden. Und es hat sich alles verändert in diese Richtung, dass Menschen einfach sozusagen einfach gelebt haben mit dem, was sie hatten und auch dachten, das sei alles ganz normal und es war dann auch gar nicht so nachhaltig, aber hat sich auch niemand einen Kopf gemacht. Jetzt ist es ja anders. Jetzt geht es ja in diese Richtung, dass viele sich einen Kopf machen, also immer mehr, und das vielleicht nochmal auf die Studierenden zurückzukommen, weil die beeinflussen ja dann auch ihre Eltern, Großeltern, Geschwister und so weiter, die jetzt bei dir sitzen, bei euch sitzen. nehmen die Sachen mit, dass sie dann sagen, okay, kommt sowas zurück, dann, dass sie dir dann sagen, oder ja, wir sprechen da jetzt mit unseren Eltern mal darüber?
Klar,
dass es einen natürlich. Transfer gibt?
Ja, ja. Und was auch ist, ich meine, ich mache Finance und gucke jetzt auch gerade Merle an, das finden, also wir haben das Problem, das ist eine reine Männerdomäne. Bei mir, in meinem tollen Team sind auch Frauen, weil das tatsächlich, diese Schnittstelle, das ist attraktiv. Was ja Katastrophe ist, dass im Finance-Bereich so wenig Frauen sind, weil wir wissen ja, Frauen sind ja die viel besseren Investorinnen und können viel besser mit Risiko umgehen als wir Männer. Wir Männer, das ist so, das sind wissenschaftliche Erkenntnisse. Also jede Bank sucht Händering Portfolio-Managerinnen, aber die bewerben sich ja nicht. Also es ist nicht so, dass da so viele Männer unterwegs sind, weil das so ellbogenmäßig ist, sondern weil die Frauen da einfach nicht hinwollen. Also um deine Frage zu beantworten, ja, also ich merke das schon. Also da kommt viel positives Feedback und viel Unterstützung. Da bin ich sehr, sehr dankbar dafür.
Genau, und zwar, du bist ja auch im Beirat der Bundesregierung. Vielleicht kannst du da noch mal kurz ein bisschen drauf eingehen, weil ich es super interessant finde. Ich kenne tatsächlich auch die Silke Stremlo, ich weiß nicht, ob du die kennst, ganz
ja, natürlich eng. Natürlich kenne ich Silke, klar, tolle Frau.
Genau, und die ist da natürlich auch aktiv und vielleicht kannst du ja mal so ein bisschen erzählen. Ja, ich weiß. Ich kenne die gut, deswegen vielleicht kannst du ja mal so ein bisschen uns einen kleinen Einblick geben, was ihr da macht.
Okay, also die Bundesregierung, vielleicht wie soll ich das sagen? Dieses Thema Sustainable Finance wurde richtig groß in ganz Europa. Deutschland war tatsächlich, meine Wahrnehmung war tatsächlich etwas hinterher hier. Und vor 3 oder 4 Jahren hat dann plötzlich die Bundesregierung gesagt, so, jetzt geben wir richtig Gas. Wir wollen führender Standort werden in dem Bereich. Und wir wissen nicht, wie das geht. Und wir gründen einen Beirat. Und haben dann diesen Beirat gegründet. Ich bin die wissenschaftliche Begleitung. Es gibt die Wissenschaftsplattform Sustainable Finance. Also wir haben einen Beobachterstatus, wir sind nicht Mitglied. Mitglied ist zum Beispiel die Silke, das sind Vertreter von Banken drin, das sind Vertreter von NGOs drin, von Verbänden und so weiter. So kannst du dir das vorstellen, auch Personen, auch Wissenschaftler. Und die treffen sich halt. Morgen ist übrigens das nächste Treffen. Nee, am Freitag. Am Freitag ist das nächste Treffen in Berlin. Die treffen sich und beraten eben, was muss man vorbereiten? Was kann die Bundesregierung tun, damit die Kapitalmärkte in Deutschland nachhaltiger werden? Und ganz konkret geht es da um so Überlegungen wie, wir denken seit vielen Jahren darüber nach, das durfte ich auch begleiten, könnte man sowas wie eine Skala machen? In der Presse war das Wort Ampel, das auf jedem, Finanzprodukt draufklebt, wo jeder sofort sieht, wie nachhaltig das ist. Also weißt du, so eine von grün bis rot oder von 1 bis 5, so wie wir das kennen von Fleisch oder von Nutri-Score und so weiter, halt auch Nachhaltigkeit bei Finanzprodukten. Das ist etwas, was wir uns überlegen, wo wir da ganz konkrete Vorschläge machen, als ein Beispiel.
Mega spannend. Also
total.
Ja, spannend. Spaß. Die mit dem Score ist natürlich ganz cool. Also spannend, ob sich das durchsetzt, ob das noch gemacht wird.
Also das Ding ist fertig, das ist auch interessant. Ich glaube, der letzte Stand ist, das macht natürlich nur Sinn, wenn du das nicht in Deutschland machst, sondern in Europa. Und dann, ich darf ja gerade so viel lernen, ich bin ja ganz dankbar, dann lerne ich halt Politik. Gell? Weißt du, die Franzosen bereiten gerade auch was vor und die finden dann das doof, wenn was aus Deutschland kommt. Und solche Geschichten kommen dann plötzlich rein. Aber ja, ich lehne mich zurück und staune.
Jens, das ist eine Frage.
Ja, tut mir total leid, meine Verbindung ist leider so schlecht, dass ich euch nicht so richtig sehe. Dadurch sehe ich auch nicht so richtig, wann du dich meldest, liebe Merle. Aber ich, du kannst gerne auf jeden Fall noch eine Frage stellen. Sonst wären wir tatsächlich schon am Ende, weil ich jetzt auf die Zeit geachtet habe. Und wir haben jetzt eine gute halbe Stunde, glaube ich, jetzt tatsächlich
gefordert. Ganz schön schnell vergangen,
oder? Das ist schnell vergangen. Wir hätten auch diesen Exkurs da Richtung Rockstar sein oder praktisch dann Bühnenprofi. Ja, total viel Spaß gemacht. Also wie immer sagen wir würden uns total darüber freuen, wenn wir dich auch mal persönlich treffen können und sehen können. Und wir überlassen dir aber vielleicht gerne am Ende nochmal das Wort, oder ich überlasse euch dann mal das Wort, also Merle und dann auch Christian, dass ihr sozusagen die letzten Worte sagt. Jetzt.
Ja, was vielleicht ihr euch Christian, vielleicht magst du ja mal so einen kleinen Ausblick geben, wie du so die Zukunft siehst und was vielleicht gemacht werden muss für die Zukunft und vielleicht auch den Hörerinnen und Hörern einfach so ein paar Tipps mitgeben, was sie so in ihrem Alltag überdenken könnten, vielleicht, dass ihnen das auch einfacher fällt, sich damit auseinanderzusetzen.
Okay, also das ist eine
Stage.
Komplizierte Frage und fordernd. Dazu, wir kennen uns ja nicht so, aber ich kann euch sagen, ich bin ein unerträglicher Optimist. Ja. Wahrheit ist, gerade mache ich mir so ein bisschen Sorgen. Was ich wahrnehme, ich bin ja in dem Thema lange unterwegs, ich nehme so eine gewisse Nachhaltigkeitsmüdigkeit wahr, sowohl in der Industrie als auch bei den Banken als auch bei den Privatpersonen. Das hat mehrere Gründe. Also in der Industrie und bei den Banken hat es viel mit der Regulierung zu tun. Ich bin großer Fan der Regulatorik, aber es ist anstrengend und tatsächlich ein großer Rückschlag für unsere Ziele war der Einmarsch von Russland in die Ukraine. Es ist meine Wahrnehmung, da hat sich viel verschoben. Auf den Kapitalmärkten, wir haben 2 Jahre hinter uns, wo du nur richtig Geld mit Öl, Gas und Waffen verdienen konntest. Mhm. Das ist natürlich ein Schlag für nachhaltige Investoren, die da traditionell nicht rein investieren. Viele Menschen meinen so, jetzt haben wir mal ganz andere Probleme, über das Nachhaltigkeitsdingsbums können wir uns später kümmern. Und das stimmt ja alles nicht. Und das ist etwas auch, was nie diskutiert wird. Ich meine, Russland hat ja ein ganz starkes Interesse daran, dass das Pariser Klimaschutzabkommen nicht erreicht wird, weil die ökonomisch so dem Verkauf von Gas und Öl abhängig sind. Also da spielen durchaus noch andere Faktoren eine Rolle. Und so, um deine Frage zu beantworten, also ich appelliere daran, jetzt nicht nachzulassen, hier wirklich, uns läuft die Zeit davon, hier wirklich weiter dran zu bleiben, die Hoffnung nicht aufzugeben und hoffe, dass dann am Schluss alles gut wird. Nur wir dürfen jetzt echt nicht nachlassen. Viele sagen auch, man darf das alles nicht so böse sehen und ich habe auch vorhin schon, es wird was kosten, Verzicht und so weiter. Ja, aber ich drehe das um. Das ist für mich kein Verzicht, das ist eine Investition. Das ist eine Investition in unsere Zukunft, in die Zukunft unserer Kinder und ich würde mir wünschen, dass wir das nicht aus den Augen verlieren. Und wenn du sagst, was die Zukunft bringt, ich denke da ja viel drüber nach, und es gibt einen Tag in diesem Jahr, der wirklich entscheidend sein wird für ganz viele Dinge, an denen ich so dranhänge und an denen mein Herz hängt, und das ist die Wahl in den USA. Also wenn Donald Trump Präsident werden würde, dann sieht es in vielen Punkten, gerade was auch Nachhaltigkeitsaspekte betrifft, weil es macht nur Sinn, wenn wir das global vorantreiben, tatsächlich duster aus. Und deswegen können wir jeden Tag ab jetzt eine Kerze anzünden, dass die Menschheit doch eine gewisse Restvernunft für sich bewahrt hat. Vielleicht sollten wir jetzt zum Abschluss noch was Lustiges sagen, damit wir mit einer guten Stimmung hier rausgehen.
Mach jemand Sitz.
Ja, aber ich habe ja gesagt, ich bin extremer Optimist, es wird alles gut und ja.
Stößt dir zum Denken an, das ist nicht so schlecht. Gib ein paar Impulse mit.
Es wird alles gut. Es wird alles gut. Also ich glaube, das ist der Punkt, es wird alles gut. Also einfach mal machen, das ist ja auch das sozusagen Ursprungsmotto unseres Podcasts. Also vielen Dank an dich, Christian. Also hat großen Spaß gemacht. Und danke an dich, Merle. Wir hoffen, dass wir da viele HörerInnen erreichen konnten da draußen und ja, wünschen uns einfach, dass sich mehr Menschen über Nachhaltigkeit Gedanken machen und das auch in ihren Alltag einfließen lassen.
Genau.
Also
danke euch beiden.
Danke.
Hat Freude gemacht und ja, vielleicht sehen wir uns mal persönlich, würde mich freuen. Liebe Merle, lieber Jens, alles Gute euch.
Tschüss.